NDR Blue Nachtclub Überpop
mit Andreas Moll am Mikrofon. 50 Jahre ist es her, dass ABBA mit Waterloo ihren Triumph beim Grand Prix in Brighton landeten. Die Bandmitglieder sind inzwischen natürlich alle etwas in die Jahre gekommen und erstrahlen doch in jugendlicher Frische in einer Lüneburger ABBA-Ausstellung eben zum Thema 50 Jahre Waterloo. Die ABBA-Ausstellung ist nur ein Beispiel von vielen. Sie wirft die Frage auf, wird der Pop der ersten Dekaden nun zur Museumsware? Und wie verhält es sich, wenn Popstars bereits lange tot sind? Ihre Fans sind ja auf die immer gleichen Songs, Audios, Videos angewiesen. Mit Glück gibt's mal einen gelungenen Remix oder eine Neuentdeckung aus den Archiven. Aber diese Künstler live zu erleben, das geht nur noch in Form der Imitation und der Ausstellung. Apropos Imitation. Immer mehr Musicals wandeln sich zu Biopicals, zeichnen mit Gesang und theatralischer Handlung ganze Leben nach. Aktuell geistern Elvis und Falco über die Musicalbühnen der Republik, beziehungsweise ihre Wiedergänger. Mit fantastischen Protagonisten, Pop und ganz viel Pathos gewinnen diese Musicals immer mehr Fans. Musical oder Musealisierung, wie Weltstars weiterleben und was von ihnen bleibt, ein Nachtclub über Pop mit der jungen Kuratorin der Lüneburger ABBA-Ausstellung, mit dem legendären Rockfotografen Wolfgang Bubi Heilemann sowie den Sängern und Imitatoren Graham Patrick Doyle, der angeblich beste Elvis seit Elvis, und Alexander Kerbst, der Falco verkörpert, welcher wiederum von sich selbst sagte: Unsterblich bin ich erst nach meinem Tod. Los geht's mit ABBA, die derzeit in Lüneburg in einer Foto-Pop-Art-Ausstellung gewürdigt werden. Mit Bildern des legendären Rockfotografen Wolfgang Bubi Heilemann, der persönlich dabei war, als dieser Song Popgeschichte schrieb.
Yeah.
Mit Waterloo haben ABBA alles andere als ihr Waterloo erlebt. Die Herzschmerzhymne war ihr Triumph beim Grand Prix 1974 in Brighton. Der Beginn ihrer Weltkarriere und im Herbst vor 50 Jahren ging es auch für ABBA auf große Deutschland-Tournee. Alles zu erfahren und zu besichtigen in der Lüneburger ABBA-Ausstellung in der Galerie im Glockenhof. Mit Originalfotos des legendären Rockfotografen und Bravo-Redakteurs Wolfgang Bubi Heilemann. Er ist quasi Wegbegleiter, Haus- und Hoffotograf der Band seit dem Grand Prix-Sieg 1974, vor 50 Jahren. Im Rahmen der Lüneburger Ausstellung und eines abendlichen Vortrags dort von Wolfgang Bubi Heilemann konnte ich mit ihm über die erste Begegnung und die ganze Zeit mit ABBA sprechen.
Der Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn. Also dieser Grand Prix war früher also so eine ziemlich tote Veranstaltung, war sehr langweilig, weil da waren diese ganzen Barden aus Frankreich, aus Spanien und so weiter und die haben da alle geknödelt. Das war für mich jedenfalls war es furchtbar. Aber dann kam da bei den Proben dieser Wirbel über die Bühne mit diesen wunderbaren Menschen, die alle hübsch waren in tierischen Kostümen und die hatten einen Traumsound. Und ich habe das gehört in der Probe und habe die dann anschließend getroffen und habe gesagt, ihr werdet den Grand Prix gewinnen. Ja, die waren ganz bodenständig und haben gesagt, never ever. Dann habe ich gesagt, dann wettet doch mit mir. Und dann haben wir um eine Flasche Champagner gewettet. Und ja, und wie es dann ausging, ist ja klar. Ne? Sie standen dann auf der Bühne ganz glücklich mit ihren Trophäen, die hatten ja so Taler gekriegt und die haben da geknutscht und geküsst auf der Bühne. Da wurde dann auch klar, dass das zwei Paare sind, die da aufgetreten sind. Und nur Napoleon stand noch dazwischen, der ja dirigiert hat damals das Lied. Ja, das war eine tolle Erfahrung. Besser geht's nicht. Also ich war eine Woche lang dort sogar, zusammen mit den Teams, also auch mit dem euer Moderator zum Beispiel, das war der Herr Feigl. Wir sind dann da um die Häuser gezogen und ich musste natürlich immer dafür sorgen, man muss ja überlegen, wer könnte das Ding gewinnen, weil unsere Zeitung, die druckt natürlich nur die Gewinner. Also okay, die anderen sind ein paar Randbilder, das ist aber nicht wichtig. Also mit anderen Worten, du musst raten. Und die Kollegen haben alle gesagt, never ever können die gewinnen. Never ever. Und die Buchmacher auch zum Beispiel hatten die gar nicht unter den Top 3 oder so, sondern die waren so 5 oder 6. Wir haben aber trotzdem, und mein Team, also mein Redakteur und ich, wir haben trotzdem auf ABBA gesetzt bei den Buchmachern und haben auch noch tierisch abgesahnt. Diese Veranstaltung ist eigentlich so eine langsame Knödelgeschichte. Ne? Da war früher nie eine Popband in diesem Grand Prix. Das ist jetzt ja selbstverständlich, aber das war damals nicht. Die waren die Ersten. Und das waren die Ersten, die auch, glaube ich, Englisch singen durften, obwohl sie aus Schweden sind. Also das war einfach toll. Und ich musste ja nun sehen, dass ich meine Fotos alle im Kasten bin. Selbst wenn die Kollegen alle sagen, das wird nichts, ich musste die haben. Weil wenn die gewinnen, was machen wir dann? Ich treibe mich da eine Woche lang rum, saufe und habe viel Spaß mit den Kollegen. Aber das war ja nicht meine Aufgabe. Also ich brauchte tolles Bildmaterial, damit das sich auch gelohnt hat, die Reise dahin. Damals zum Grand Prix wurde ich von Bravo beauftragt und das gab dann auch, ja, und vor allen Dingen dann die Tatsache, dass ich gesagt habe, dass sie das gewinnen und die ja gesagt haben, never ever. Irgendwie war ich dann auch so ein Maskottchen vielleicht, weil als sie dann auf der Bühne standen und haben ihre Trophäen in die Luft gehalten und 1500 Fotografen waren um mich rum. Das war ja dann, als die Show vorbei war, durften wir erst fotografieren. Während der Veranstaltung natürlich nicht. Und dann haben die alle in meine Kamera geguckt. Ja, das war natürlich der Hammer. Sie wissen, die Fotografen fuchteln da rum, sagen, gern und Agneta hier. Aber meine Linse war vorrangig. Das fand ich dann ziemlich toll. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Und wie gesagt, ich habe ja auch eine Flasche Champagner gewettet. Und nach der Show natürlich war Trubel um die rum, da hast du keine Chance, da mehr ranzukommen. Und dann wusste aber, die feiern dann hinterher in so einer kleinen Suite innerhalb dieses Domes in Brighton, wo die Veranstaltung war. Und dann sind die da hin und ein Fernsehteam ist hinterhergegangen Und der Regisseur oder der Redakteur, der kannte die offensichtlich aus Schweden. Das war ein schwedisches Team. Und dadurch konnten die da, also die waren von Bodyguards umgeben und so. Da war gar keine Chance ranzukommen. Aber dann machte der jemand einen Spalt die Tür auf und da war Björn zu sehen. Und der hat dann mit dem Redakteur irgendwas auf Schwedisch gesprochen. Und ich habe natürlich mit den Armen gefuchtelt und habe gesagt, hier, meine Flasche. Und dann hat er mich als Einzigen dazugelassen. Und ich war bei dieser Aftershow-Party dabei. Da gab es Champagner ohne Ende. Ich brauchte meine Flasche nicht mitnehmen.
Die Lüneburger Ausstellung mit den Waterloo-Fotos von Wolfgang Bubi Heilemann kuratiert Janine Passgang von der Lüneburger Sparkassenstiftung.
Das Besondere an der Ausstellung ist, dass wir das große Glück hatten, den Bravo-Star-Fotografen Wolfgang Bubi Heilemann für uns zu gewinnen und seine Fotografien zu zeigen. Er ist nämlich seit dem Sieg von ABBA an ihrer Seite und durfte sie hautnah begleiten. Am 6. April 1974 gewann nämlich ABBA in Brighton den Grand Prix und seitdem ist er sozusagen der Privatfotograf von ABBA, engster Vertrauter und er sagt auch Freund und fast schon Familienmitglied. Und das sieht man hier auch in der Ausstellung. Also neben Bildern, die man vielleicht vom Bravo-Cover kennt, zeigen wir, und das ist ganz besonders, wirklich Aufnahmen in privater Atmosphäre, die unter anderem auch für Bravo, für die Home Stories entstanden sind.
Neben blauen und glitzernden ABBA-Kostümen aus den 70er Jahren, die stark an Glamrock- und Metal-Outfits gemahnen, inklusive Plateauschuhen, können Besucherinnen und Besucher sich auch in ein 70er-Jahre-Wohnzimmer lümmeln und dort den Grand Prix 1974 auf einem alten Fernseher mit Antennenanschluss schauen. Natürlich über ein eingebautes Tablet. Doch der Raum sieht original so aus, wie Leute, die jetzt um die 50 sind, das aus ihrer Kindheit kennen, aus den 70ern. Janine Passgang kennt es nicht, aber...
Wir haben hier das 70er-Jahre-Wohnzimmer versucht, mit viel Liebe herzurichten. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir recherchen, wir sind auf Flohmärkte gegangen und haben aber auch unter anderem durch unseren Kollegen Erno Wallis, den will ich hier auch ganz herzlich erwähnen, der hat sein halbes Wohnzimmer selber hier mit reingebracht. Die Lampe und der Tisch, das ist alles von ihm. Und ganz klasse ist, da sind wir ganz stolz drauf, der kleine Fernseher, der von unseren Technikern so hergerichtet wurde, dass wir den halt wirklich abspielen können. Und da zeigen wir den ESC in kompletter Länge.
Viele ABBA-Fans sind schon nach Lüneburg gepilgert, um die Waterloo-Werkschau mit den Fotos von Wolfgang Bubi Heilemann zu sehen. Auch weil sie so intim wirken. Zeitgeschichte, Popgeschichte, zum Anschauen fast schon anfassen.
Die Ausstellung ist sehr schön, nettes Format und ich finde die Privatsphäre sehr gut und man kann erkennen, dass der Fotograf und die vier eine Vertrautheit haben. Auf der einen Seite wird sehr viel Privatsphäre gezeigt, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht zu intim und ich glaube, das wäre heute gar nicht mehr so möglich. Heute würde man das alles casten und alles stellen und das, finde ich, kommt hier sehr viel emotionaler und viel vertrauter rüber. Es ist einfach die schönste Musik, wenn die im Prinzip am meisten berührt und es sind halt eben ja viele Liebeslieder oder Trennungslieder und ich glaube, es wird auch viel eigenes Leben verarbeitet, weil die beiden waren ja, das waren ja zwei Pärchen, die sich dann im Laufe der Zeit getrennt haben. Und das war natürlich auch genug Stoff für deren Texte.
Da kam das richtig rüber dann mit den Trennungen. Das haben die super verarbeitet, dass das Gefühl drin war. Die haben das super hinbekommen. Sind auch gute Vermarktungsstrategen, denke ich. Also das haben sie wirklich, haben sie eine Menge Geld mitgemacht, vermutlich auch.
Man kann sich ja dann vorstellen, worein die schlüpfen mussten. Diese schönen Synthetikstoffe, die Schuhe, fantastisch. Ist ja fast wieder modern.
Also verrückt ist der Zeitpunkt, dass Männer 1974 sowas tragen wollten, dass Benny und Björn, das sah ja verrückt aus, die Plateauschuhe. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, in der Zeit so rumzulaufen, ist ja schon ja, eigentlich lächerlich. Aber das hat eben deren Stil geprägt und man könnte auch meinen, das ist auch deren Spaß gewesen. Das war nicht alles inszeniert, das war einfach, wir wollen das jetzt so machen und die waren dabei eben auch so glücklich und das kann man spüren. Auch in dieser Ausstellung und auch eben diese vielen freundlichen Fotos, die man so noch nicht gesehen hat.
Wie hat der Starfotograf Wolfgang Bubi Heilemann diese Stimmung mit der Kamera kreiert? Er setzte als einer der ersten auf Home Stories. 1974 noch ein relativ neues Format in der Pop- und Rockfotografie.
Ja, also ich habe dann natürlich gefragt, ob ich sie auch mal in Stockholm besuchen darf. Und dann haben gesagt, klar. Und haben die für mich da auch eine ganz tolle Sightseeing-Tour veranstaltet. Ich bin dann da so mit denen um die Häuser gezogen, also so zum Königspalast. Und Stockholm ist ja auf vielen kleinen Inseln, das sind ja die Schären. Und dann sind wir auch in die Altstadt gegangen, die Gamlastan heißt. Und ja, und überall habe ich die hindrapiert und immer, das war immer gleich ein Poster. Das war eine tolle Zeit, ja. Und dann das Wichtigste für die Bravo-Leser, also für die Fans, war eigentlich die Tatsache, dass man in die Häuser auch mal gucken durfte. Also ich habe dann also durchsetzen können, dass wir auch Home-Stories machen in den Häusern, wo sie damals 1974 wohnten. Und das war einfach toll, weil das war so, also ich hatte das Gefühl, die Wohnungen waren von einem großen schwedischen Möbelhaus eingerichtet. Es war also ganz normal und bodenständig. Die hatten überhaupt keine Starallüren und gar nichts. Und übrigens jahrzehntelang nicht, kann man sagen. Also die haben sich zwar zurückgezogen, aber die sind immer noch präsent in irgendeiner Form, selbst wenn sie keine Tourneen oder Stage-Shows mehr machen.
Das sind ja sehr private Bilder, wie Sie schon erwähnt haben, ja. Mit dem Baby, glaube ich.
Ja, mit Linda, der kleinen Tochter. Und ja, im Bett und die Eltern drumherum. Und das kleine Mädchen ist inzwischen, hat das selber drei Kinder. Und Agneta und Björn sind dreifache Großeltern. Das muss man sich mal überlegen. Aber ich war dabei, das war schön.
Und Sie sind sozusagen der Haus- und Hoffotograf von ABBA, würden Sie mir da zustimmen?
Das kann ich aus meiner Sicht sagen, aus der Sicht der Plattenfirma vielleicht nicht, weil ich bin es ja auch nicht mehr. Irgendwann wurde ich befördert innerhalb der Bravo-Organisation, nämlich zum stellvertretenden Chefredakteur. Ja, und da hatte ich die Aufgabe, die Fotografen auf die Piste zu schicken. Und deswegen musste ich den neuen Fotografen dann auch einführen. Bin mit dem nach Stockholm geflogen und habe den vorgestellt und habe gesagt, der macht das in Zukunft. Ich bin zu höherem berufen. Und so ist es ausgegangen. Aber wir treffen uns natürlich auch immer wieder.
Warum aber ist ABBA auch in dieser musealisierten Form noch heute aktuell? Kuratorin Janine Passgang jedenfalls hat den Grand Prix Triumph noch nicht selbst erlebt und ist doch von der Band fasziniert.
Also ich bin auch durch meine Eltern an die Musik herangeführt worden und bei den ABBA-Hits zum Beispiel fiel mir das sehr leicht. Ich finde, das ist das Faszinierende eigentlich an ABBA, dass die über 5 Jahrzehnte hinweg ja wirklich noch weltweit überall zu hören sind. Also das ist denen wirklich gelungen mit den schillernden Kostümen, mit den Plateauschuhen, diese eingängigen Melodien wie ja, Dancing Queen, Thank you for the music. Ich glaube, das kennt meine Generation. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende, dass denen das gelungen ist, über diese Jahrzehnte hinweg so zu bestehen. Und deswegen, ich glaube, die 70er Jahre stecken dann auch an. Und auch modisch kommt es gefühlt ja schon wieder. Also von daher, doch, es fiel mir leicht und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das Gleiche gilt vermutlich für den Mann, den wir gleich vermeintlich hören. Falco. Mit der Stimme von Sänger Alexander Kerbst, ein Thüringer und Wahlberliner, der den legendären Wiener im Falco-Musical, im Falco-Biopical verkörpert. Natürlich auch mit diesem Song.
Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch der Hahn. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Winter ist zu heiß wie nie. Es sei es Rock, Punk, Kevin, Metal, Politics, der Klassiker, it's all Musik to me. Ey, das waren Zeiten, wenn Hardrock was Hardrock, Musik was es zu versionell. Ein Kind für uns, die war nicht Daisy, der gedacht und make it crazy, but no one left to tell the jail. Der Bube fragt den König, ey, Baby, do you wanna dance? Sie machen History, das ist ein scharf wie nie, the first pre-elected rock'n'roll band. Bang, book is a jump, the book to the rhythm on the book to beat. Bang, book is a jump, the book to the rhythm on the book to beat. I do the hip, do the hop, do the upbeat, Papa do the freestyle, rockin' and we never gonna stop. Herr Präsident, wir kennen eine Sprache und diese Sprache, die heißt Musik. Can you hear the band playing? Can you feel the body sway?
The sound of music.
And you feel the groove, you better start to move.
The sound of music. guitar to the rhythm and move your feet to the beat. Hey everybody, give Musik a chance to the universe and dance.
Und in Berlin bin ich nun verbunden mit Alexander Kerbst alias Hans Hölzel alias Falco. Alexander, du erweckst Falco im gleichnamigen Musical wieder zu leben. Wie machst du das und was ist dein Anspruch?
Also Falco ist ja eine sehr schillernde Figur gewesen. Manche sagen, er war der letzte Macho im Showgeschäft. So wie er sich benommen hat, das würde heute alles gar nicht mehr gehen. Aber das ist eben genau auch der Reiz dieser Figur, weil er durch sein kurzes Leben mit sehr vielen Ups and Downs gegangen ist. Und das eignet sich natürlich wunderbar für eine Bühnenshow. Und dementsprechend kannst du natürlich auch wahnsinnig viel erzählen an Mitfreuen, Mitleiden, Schmerzen und andere Geschichten, die in Falcos Leben eine Rolle gespielt haben, die großen Höhenflüge und die tiefen Abstürze, all das kann man natürlich auf der Bühne gut darstellen. Und da eignet sich eben eine Figur wie Falco wunderbar, um ein Musical draus zu machen.
Ihr habt mit Falco das Musical schon hunderttausende Zuschauer angelockt.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt so knapp bei 500.000.
Wow, und jetzt seid ihr auch wieder auf Tournee in diesem Jahr. Was glaubst du, was ist das Faszinierende an Falco, auch Jahrzehnte nach seinem Tod?
Ja, so richtig kann ich mir es auch nicht erklären. Die einzigen Erklärungsversuche, die ich parat habe, ist, dass er wirklich auch seiner Zeit ein bisschen voraus war. Er hat ja quasi auch den Deutschrap erfunden mit Kommissar, das war der Startschuss. Und viele wie die Fantastischen Vier berufen sich ja auch auf Falco und sagen, ohne den hätten wir das alles gar nicht gemacht. Also insofern war er sehr innovativ, für seine Zeit vielleicht etwas zu innovativ und vielleicht versteht man bestimmte Sachen auch erst im Nachhinein. Und das Zweite ist eben die Person Hans Hölzel, also alias Falco. Die hat eine ungeheure Faszination für die Leute, weil er eben, wie ich schon sagte, sich zum Teil Sachen getraut hat, die sich keiner getraut hätte und damit irgendwie durchgekommen ist. Und das ist auch so eine Faszination, dem zuzuschauen. Und deswegen gucken wir uns ja auch Kunst an, um eben Sachen mal durchzuspielen, wie was sein könnte und das mitzuerleben, ohne es selbst zu machen.
Er hat ja mal gesagt, unsterblich bin ich erst nach meinem Tod. Das passt ja, oder?
Genau, das war in der Zeit, wo alle gesagt haben, der ist unsterblich. Ja, er hat jetzt den Number One Hit gehabt. Und dann hat er halt gekontert und hat gesagt, na, unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin.
Im schönsten Wiener Schmäh. Warst du mal auf dem Wiener Zentralfriedhof bei der Pilgerstätte seines Grabes?
Ja, natürlich, da war ich schon öfter und wir hatten da auch mal einen Ausflug mit 30, 40 Presseleuten, das war ein ganzer Bus voll und da waren wir in der Villa Gas am Kamp und waren in seinem Restaurant Oswald und Kalb, wo er wohl öfter mal gegessen hat und auch am Grab natürlich, das gehört ja dazu.
Und das im schönen Wien. Er war ja ein legendärer Sänger und noch legendärerer Wiener, würde ich sagen. Du hast gerade schon anklingen lassen, dass du den Dialekt ganz gut drauf hast oder diese schöne Sprache vielmehr. Wie hast du dir den Schmäh angeeignet? Und sind Wienerinnen und Wiener damit einverstanden, wie du das machst?
Also tatsächlich ist es so, dass ich auch schon in Wien aufgetreten bin, öfter. Und das erste Mal war das 2013, glaube ich. Und da war ich mit einer Band als Konzert sozusagen in Wien in der Stadthalle. Und im Vorfeld gab es dann schon, auch im Fernsehen kam so ein kleiner Bericht darüber, jetzt kommt das so ab Biefke und der will uns jetzt zeigen, wie der Falco gewesen sein soll. Na, da werden wir ja ganz genau hinschauen. Aber zum Schluss haben alle gestanden und gefeiert. Also ich bin da auch akzeptiert worden, obwohl ich Deutscher bin. Das war jedenfalls ein herausragendes Erlebnis.
Und in Wien hast du auch mal einen ganz besonderen Auftritt gehabt.
Mit der Falco Band, also mit der Live-Falco Band, mit der Originalen, im U4 war ja seine Stammdiskothek sozusagen, da wo er immer feiern war. Und da treffen sich jedes Jahr die Goldfisch, weil im Song ganz Wien hat er gesagt, im U4 gelten die Goldfisch.
Speak schnell.
deswegen heißt die Band da die Goldfish, also die alte Falco-Band. Und die treffen sich da einmal im Jahr und machen da so ein Happening mit Falco-Songs. Da singen auch Gastkünstler und ich durfte da eben auch mal mit dabei sein. Und dann waren wir mit dem Musical natürlich auch schon öfter in Wien und das war immer ausverkauft und immer super Stimmung. Und manche sagen, naja, vielleicht bei dem Akzent, das ist nicht ganz so, wie es Falco gemacht hat, aber das hält sich in Grenzen. Na, war nett, dann nett.
AG, okay. Und schwerer noch als der Schmäh ist natürlich der eigenwillige Gesangsstil, diese Mischung aus Rap und Rockoper. Wie hast du dir das drauf geschafft?
Man braucht für so eine Aufgabe sehr viel Demut. Das ist erstmal ganz wichtig. Also, wenn man da zu lax an die Sache rangeht, dann wird das nichts. Also, ich habe mir wirklich akribisch diese Sachen angehört von ihm und wirklich diese Diktionen, die er gemacht hat. Also er hat ja auch selber gesagt, dass er die Sprache sozusagen oder den Gesang als Schlagzeug auch nutzt, sozusagen mit dem und ich verzeih, ich bin nee, ich hab meine Green Card. Das sind ja alles wie kleine Glottisschläge, die er da quasi als Schlagzeug benutzt. Und das muss man sich dann halt sehr genau anhören und dann braucht man ein gewisses Imitationstalent und eben den Fleiß, das dann auch alles so zu performen.
Gesanglich, was ist der schwierigste Song?
Naja, Falco war ja kein Sänger im klassischen Sinne. Er hat ja im Prinzip auch mehr gerufen und gesprochen. Ja? Und seine klassische Gesangskarriere muss man da, also wenn man eine hat, muss man die eigentlich vergessen. Ja? Weil das ist Popmusik, das hat mit klassischem Gesang nicht viel zu tun.
Dabei war er ja mal ein Wiener Sängerknabe, glaube ich. Oder die Mutter wollte, dass er einer wird.
Ja, die wollte, dass er einer wird, aber er war wohl nie dort. Soweit ich weiß. Im Gegensatz zu mir, ich war im Thomaner Chor Leipzig. Ich war ein Sängerknabe. Ich komme aus Thüringen gebürtig, bin aber jetzt schon seit 35 Jahren in Berlin.
Und wie viel Falco steckt in dir oder wie ähnlich siehst du ihm? Wie sehr muss die Maske da nachhelfen? Wie sehr bist du selber Macho? Wie sehr magst du seinen Kleidungsstil etc.?
Also es ging so los, dass ich schon immer angesprochen wurde, auch als er noch gelebt hat. Mensch, du siehst ja aus wie Falco. Das haben die Leute immer schon gesagt. Irgendwelche Augen, Gesichtspartien haben die Leute an Falco erinnert. Und dann kam ja das Musical raus, 2000. Und da haben alle gesagt, da musst du hin, Falco meets Amadeus, da musst du dich bewerben. Und das habe ich dann auch gemacht, bin ein Jahr später in die Produktion auch eingestiegen. Und seit dieser Zeit habe ich Falco immer mal wieder gemacht. Ich mache natürlich auch viele andere Sachen, aber Falco blitzte immer mal wieder auf. Und ja, wie viel steckt von mir in Falco? Ich hoffe nicht so viel. Ich will ja noch eine Weile leben. Ja, das heißt, diese ganzen Abgründe, die er da gehabt hat, die alle jetzt nachzuempfinden, 1:1, das wäre tödlich. Ja, insofern hoffe ich, dass da nicht so viel Falco in mir steckt, aber ich kann es spielen. Ich kann mich für diese 2,5 Stunden auf der Bühne, wenn wir Falco das Musical spielen, kann ich mich in diese Welt von Falco reinbegeben und kann das ziemlich authentisch auch rüberbringen, aber danach ist auch gut.
Und welche Aspekte seiner Lebensgeschichte erzählt ihr? Den Bassisten von Dradi Warbal, den Amadeus-Wiedergänger und Mozart-Rapper, den Skandalsänger, Stichwort Genie, den Kokser, den Trinker, den reingelegten Familienvater, den Unfalltod?
Ja, im Prinzip genau das alles, was du aufgezählt hast, kommt alles bei uns im Musical vor. Wir haben sozusagen ein neues Genre kreiert, ein sogenanntes Biopical. Ja, das heißt ein biografisches Musical. Wir erzählen die ganze Lebensgeschichte. Also ja, doch, die Geburt wird sogar auch bei uns thematisiert in einem Monolog. Dann natürlich die ersten Gehversuche mit Dradi Warbal, wo er dann auch entdeckt wurde von Markus Spiegel und der hat dann den Horst Borg rangeholt und der wurde dann zum Schluss sein Manager auch. Dann ging es eben weiter mit dem ersten großen Hit mit Kommissar, der dann sogar in Guatemala auf Platz 1 war, man höre und staune. Und dann ging es eben, das wird auch alles bei uns thematisiert, sein großer Aufstieg, den Number One in USA, seine Japan-Tour wird auch kurz angetippt und natürlich seine Ehe und das uneheliche Kind, wie sich später herausstellte mit Isabella, das Kind, das wird auch nochmal angestoßen. Dann seine Flucht in die Karibik wird angestoßen. Dann, wie er sich dort benommen hat, beziehungsweise wie wir uns das so als Autoren vorgestellt haben, dass er da eben Partys gemacht hat und an seinen neuen Werken gearbeitet hat. Bis hin zu dem Autounfall und der Beerdigung im Wiener Zentralfriedhof und dass Niki Lauda ihn mit seinem eigenen Flugzeug zurückgeholt hat nach Wien. Und Falco sagte immer, er möchte mal sterben wie James Dean, Porsche-Kreuzung, zack und aus. Und witzigerweise hieß das Flugzeug, was ihn aus der Dom Rep zurückgeholt hat, James Dean. Es wird eigentlich alles, was interessant und wichtig ist von Falcos Biografie, wird besprochen bei uns, findet auf der Bühne statt und wird anhand seiner Lieder erzählt.
Und das zeigt ja auch seine Umstrittenheit. Inwiefern seid ihr da auch nicht gerade milde mit ihm?
Also wir haben natürlich einen großen Fokus darauf gelegt, dass es nicht zu düster wird, das Ganze. Also es ist sehr lustig bei uns auch zum Teil. Also gibt es echt viele Lacher und viele lustige Szenen. Weil die Tragik kommt ja dann am Ende sowieso von selbst.
Musical oder Musealisierung, wie Weltstars weiterleben. Es gibt ja auch das Elvis-Musical, es gibt aktuell in Lüneburg eine ABBA-Ausstellung. Viele Beispiele für diese Art von Musealisierung. Und viele unserer Lieblinge aus der Popkultur sind uralt, Stichwort Rolling Stones. Viele andere wie Falco längst verstorben. Was glaubst du, warum fasziniert es Hunderttausende oder Millionen in Form von Musicals oder Musealisierung, an sie zu erinnern und sich in ihr Werk und ihr Leben einzufühlen?
Ja, viele lieben ja die Songs auch von Falco oder von Elvis oder von wem auch immer oder von Michael Jackson, aber die sind halt immer gleich. Ja? Und man kann sich die anhören oder man guckt sich ein Musikvideo an und das ist halt auch immer das Gleiche. Aber wenn jetzt jemand kommt und eine Geschichte erzählt auf einer Bühne und diese Songs in etwas anderem Kontext vielleicht sogar oder mit anderer Bedeutung nochmal dargeboten werden, dann ist es ein absolut neuer Reiz. Und gerade Leute, die eben sehr große Fans sind, können sich dann sozusagen nochmal in dieses Leben hineinbegeben und mitleiden und sich mitfreuen und mittrauern oder so. Und ich glaube, das ist die Faszination, weil eben live ist live. Ja? Und da die Kollegen ja dann nicht mehr auf der Welt sind, ist eben das ein wunderbarer Ersatz für die Leute, die eben große Fans sind.
Und an welchen Stellen in diesem Biopical reagiert das Publikum am emotionalsten?
Naja, es gibt natürlich diesen Crash, diesen Autounfall, der kommt bei uns dann ziemlich unverhofft, wenn ich das mal hier einfach mal sagen kann. Da wird ein Lied eben dann direkt in der Mitte, wo es am schönsten ist, direkt abgeschlossen, abgebrochen und es knallt. Ja, und man weiß, oh, das war jetzt der Autounfall. Und das ist so ein Moment, ich glaube, der geht den Leuten richtig unter die Haut. Weil wir davor auch so eine Art Operettenfinale machen. Er sieht Genie nochmal und wir tanzen und gehen in den Sonnenuntergang auf der Karibik. Und jeder denkt, oh, jetzt gibt's das Happy End und dann Pustekuchen. Es kann kein Happy End geben, denn Falco ist ja mit dem Auto verunglückt.
Und wie aktuell ist Falco heute noch, beziehungsweise seine Songs?
Also es gibt wirklich tatsächlich Songs, die nach wie vor aktuell sind. Das liegt aber auch daran, dass Falco sehr ambivalent auch in seinen Texten war. Das heißt, er hat sehr gern Behauptungen aufgestellt und hat die gleich wieder zurückgenommen. Das heißt, die Texte sind sehr interpretierbar. Ja? Er sagt zum Beispiel, zeigt's uns den nächsten Präsidenten und wir sind live dabei oder auch nicht. Ja, das ist, da kann man dann sagen, Trump, wir sind live dabei oder nicht. Hat er alles gleich mitgeliefert. Es ist dann immer eine Interpretationssache. Und es gibt natürlich einen Song, den wir als Zugabe machen, das wunderbare Lied Europa, was der Thomas Rabitsch, sein Bandleader, für ihn geschrieben hat. Und das ist einfach eine Friedensbotschaft, ja. Also Europa im Frieden nach all den furchtbaren Jahrhunderten, die wir in Europa durchhaben, müssen wir den Frieden erhalten. Und das ist eben auch eine Botschaft, die jetzt wieder sehr aktuell wird, leider.
Sagt Alexander Kerbst alias Falco. Vielen Dank für dieses Gespräch und liebe Grüße nach Berlin, Alexander.
Ich danke dir und bis bald bei Falco das Musical. Ciao.
Ich sehe euch alles am Revue passieren. Große Söhne, große Männer von Welt. Worüber hatte ihr bevorzugt, noch nicht sprechen wollt, ist die Farbe, die euch so gefällt. Es weht ein anderer Wind und wer garantiert, dass wir uns morgen noch gegenüberstehen, um irgendwo hinzugehen, wir werden sehen. sehe ich alles am Revue passieren. Töchter Europas, frank und frei. Und ich verzicht wie nichts auf meine Green Cards. Wenn euch vielleicht dann wohler ist dabei, es sei. Worum es mir geht, ist, dass du nie vergisst. Ich weiß, du weißt, wovon wir sprechen. Wenn wir wissen, dass wir Europa heißen und uns verdammt vermissen. Ich alles am Revue passieren, dunkle Gestalten, uniformiert in eurer Niedertracht. Na und wie lange noch steht eurer Inszenierung entgegen? Na unser Saft in Übermacht. Es geht um Mythen der Vernunft und die Bohème bohemisiert und deklassiert das Reaktionär als sekundär. Primär wollen wir die Dame Europa hierher, indes und heute noch sofort.
Falco mit Europa, ein aktueller Song eines lange verstorbenen Künstlers in diesem Nachtclub über Pop zum Thema Musealisierung oder Musical, wie Weltstars weiterleben. Und nun, Stichwort Weiterleben, spreche ich mit einem Zeitzeugen, der Elvis Presley höchstpersönlich begegnet ist und in den 1970er Jahren jahrelang mit dem King of Rock'n'Roll auf Tournee war.
Hello, I'm Ed Enoch with the Stamps Quartet. I live in Atlanta, Georgia, in the United States, and we're here for a wonderful visit and a wonderful tour, touring Germany, a beautiful, beautiful country.
Ed Enoch, Gospelsänger und Elvis Wegbegleiter auf aktueller Deutschland-Tour. Er kommt aus Atlanta, Georgia und singt mit dem Stamps Quartet. Doch wie kam es dazu, dass er mit dem echten Elvis jahrelang auf der Bühne stand?
You know, it just came at a surprise. Elvis had a group called the Imperials with him prior to us coming. And the Imperials got another job. He needed another gospel quartet. He liked gospel music. And so he searched around and got us and wanted us to come. And it was kind of a lucky shot for us and a great opportunity for us. But He liked our singing. We have, I guess if we have anything, we have a lot of loud voices and full sounds, and he likes that. Elvis loved gospel, and that's what he wanted on his show. So it's not a real beautiful story. It's very simple, but I guess he got what he wanted, and it's us.
Weißt du, für uns war das eine große Überraschung. Elvis hatte eine Gospelgruppe, die hieß The Imperials, und die waren mit ihm auf Tour. Aber dann bekamen die Imperials einen anderen Job und er brauchte einfach eine andere Gospelgruppe, ein anderes Gospelquartett. Denn er mochte Gospelmusik so sehr und er fand uns. Wenn wir überhaupt etwas haben, dann haben wir laute Stimmen und einen vollen Sound. Er liebte einfach diesen Sound. Es ist eine schöne und einfache Geschichte, aber ich denke, er bekam genau das, was er gesucht hat. Und wie ging es dann weiter?
Yes, it started in the fall of 1971. We did a tour with him, a 14-day tour that the Imperials couldn't do, couldn't make. And then from that point on, he kept us. We started in 71 and until his death.
Also, von 1971 bis zu dessen Tod hat Ed Enoch mit Elvis getourt. Und nun performt er mit 81 Jahren und nach wie vor großartiger Gospelstimme in Elvis das Musical an der Seite von Elvis-Darsteller Graham Patrick Doyle. Und das klingt so.
Shackled by a heavy burden, neath the load of guilt and shame, oh, then the hand of Jesus touched me, he touched me, and now I am no longer the same, for he touched me, oh, he touched me, he touched me, and oh, the joy, what joy, wonderful joy, that floods my soul. Something happened, and now I know. He touched me and made me whole. Oh, since I met this blessed Savior, and since he cleansed and made me whole, oh, I will never cease. Never cease to praise him,
to praise him.
I'll shout it while eternity rolls. For he touched me, oh, he touched me,
he touched me.
And oh, what joy that floods my soul.
Elvis lebt. Er heißt nur anders. Der Ire Graham Patrick Doyle. Der beste Elvis seit Elvis heißt es. Das Elvis Musical in der Hamburger Barclays Arena, mehr Wiedergeburt als Revival. Und feierlich wie eine musikalische Messe.
All I want is my own interpretation is only to interpretate what he's already given and give that in a small fraction, small way to the people.
Ich interpretiere nur das, was von Elvis bereits vorhanden ist und gebe das in bescheidenen Bruchstücken zurück an das Publikum. Backstage beginnt die Verwandlung.
So, darken my eyes, you know, because I'm not naturally black. And Elvis wasn't naturally black. So I darken my eyebrows and I darken my eyelashes and that. And that's pretty much it.
Ich schminke meine Augen dunkler, denn ich habe keine natürlichen schwarzen Haare und die hatte Elvis auch nicht. Also mache ich meine Augenbrauen und Wimpern dunkler und das war es dann auch schon. Für den Glamour-Faktor springt er noch in den Jumpsuit und trägt Ringe. Wie schafft er es, genauso zu klingen wie der King of Rock'n'Roll? Er hat ihm zugehört.
Let me go. That's what he taught me as well, and without knowing.
Das hat mir unbewusst beigebracht.
You know, love me tender, love me true, all my dreams fulfill. And then you want softer, you want.
Und dann softer.
I'm so hurt. You get big, you get small. It's very dynamic.
Überwältigend und zurückhaltend. Es ist sehr dynamisch.
Where? In the middle of the act, oh man, you know that I jumped. He saw a mighty number way up in the middle of the act.
Wie eingangs erwähnt, spielt Gospel bei Elvis und im Elvis Musical eine riesige Rolle. Stimmgewaltig mit dem Stamps Quartet um Ed Enoch.
Let me tell you about the 12 angels in the north. There were 12 angels in the south.
That's a total of
48 angels to the city, four square and wide. Hallelujah, don't mind it, oh, that I jumped. He saw a mighty number way up in the middle of the air. I jumped, he saw a mighty number. Where in the middle of the air, God Almighty know that I jumped. He saw a mighty number. Where in the middle of the air, I jumped, he saw a mighty number. Where in the middle of the air.
The Stamps Quartet, ladies and gentlemen.
Ed Enoch fühlt sich an diesem Abend fast in die 70er Jahre mit dem echten Elvis zurückversetzt, dank Elvis-Darsteller Graham Patrick Doyle.
I've not heard a voice like that since Elvis.
So eine Stimme habe ich nicht mehr gehört seit Elvis. Wie fühlt sich Elvis-Darsteller Graham Patrick Doyle damit?
I don't really feel like I'm ever him. It's like a church. You know, I'm spreading his message of love. You know, and humanity. That's the way I feel.
Nein, ich fühle mich natürlich nicht, als wäre ich Elvis. Aber das hier ist wie eine Kirche. Ich verbreite seine Botschaft der Liebe und der Menschlichkeit. So fühle ich mich. Und in Gedenken an den King pilgern seine Fans in die Kirche des Elvis Presley. Zu Graham Patrick Doyle und Ed Enoch. Das nächste Mal im St. Pauli Theater im August und September. Und so sind wir ihnen wieder einmal begegnet, fast in echt. Den Weltstars und Pop-Ikonen Elvis, Falco und ABBA. Sie sind nur drei Beispiele zum Thema Musicals und Musealisierung. In den Ausstellungen und Aufführungen wird ihr Ansehen nicht nur bewahrt, sondern auch auf den aktuellen Stand der Kunst gebracht oder gar neu zum Leben erweckt. Einer der genannten Künstler hat ja darüber in seinem letzten großen Song sinniert. Falco hat das Schlusswort. Und vorher sagt Andreas Moll am Mikrofon für diese Ausgabe von Nachtclub Überpop: Bussi Baba.
Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt?
Into the light, into the light. I give up and close my eyes. Out of the dark, out of the dark.
Hörst du die Stimme, die dir sagt?
Into the light, into the light. I give up.
Ich bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben?
To the night, to the night.